Liebe Brennstoffhörer, willkommen zur neuesten Folge, in der Clemens Weins einen absoluten Fachmann zum Thema Content interviewt. Und das ist Nikolai Kuban von ContentBird. Ich wünsche spannende Unterhaltung.
Hallo liebe Brennstofffreundinnen und Brennstofffreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge. Diese Folge wird sehr interessant. Wir wollen mal Inhalt generieren, mal so richtig Inhalt, Content. Und dafür habe ich jemanden eingeladen, der da ein Profi ist. Jemand, der sich mit Content beschäftigt und darum herum eine Firma gebaut hat und ein technisches Tool. Die Rede ist von ContentBird. Und ich rede mit keinem anderen als den Co-Founder von ContentBird. Hallo Nikolai, wie geht's dir?
Hallo Clemens, sehr gut. Vielen Dank für die Einladung in euren Brennstoff-Podcast. Freue mich.
Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe mal eine Frage an dich. Was ist eigentlich dein Lieblingsbuch?
Gute Frage. Also ich kriege diese Frage natürlich oft gestellt. Hey, welches Buch kannst du empfehlen? Was ist dein Lieblingsbuch? Und ich finde immer, dass das extrem auf die Situation auch ankommt, in der man sich gerade befindet. Wo seine eigenen Ziele gerade liegen, seine eigenen Schwerpunkte, worauf man den Fokus setzt. Aber nichtsdestotrotz finde ich gibt es einige Evergreens, die man immer lesen kann. Zum Beispiel, wie wir denken, so leben wir, finde ich, ist ein gutes Buch, um eine grundsätzliche geistige Einstellung zu bekommen. Oder ich fand auch das Buch von Charlie Munger, ich habe dem nichts hinzuzufügen, sehr, sehr gut. Also Charlie Munger ist der Partner von Warren Buffett, den er begleitet hat in seiner ganzen Investmentkarriere, ist ein sehr gutes Buch. Behind the Cloud war für mich auch ein interessantes Buch wegen Software as a Service von Mark Benioff, der Gründer von Salesforce. Also deswegen ist es halt immer schwer zu sagen, was ist mein Lieblingsbuch. Es kommt dann darauf an, in welcher Säule sich dieses Buch sozusagen befindet und wo ich mich gerade befinde. Und demnach, glaube ich, ist dann zu jeder Zeit auch ein anderes Buch das Lieblingsbuch.
Ja, da hast du vollkommen recht. Geht mir übrigens genauso. Jetzt die Frage ist also, ich habe gelesen, Nikolai Kuban, Co-Founder und Chief Strategy Officer von ContentBird. Und du hast ContentBird vor knapp 11 Jahren, gegründet. Und da habe ich mich gefragt, welchen Schmerz hast du erlebt, dass du auf die Idee kamst zu sagen, verdammt nochmal, ich will es geiler machen, ich gründe jetzt ContentBird.
Ja, genau. Wie kann man sich das antun?
Ja, genau.
Ja, genau. Also grundsätzlich, kommt das natürlich alles irgendwo her. Und bei mir hat die Erfahrung mit dem Digitalen und auch die Leidenschaft zum Internet schon sehr früh angefangen. Und ich habe 2005 habe ich schon begonnen, über eBay Ware also aus China zu importieren und zu verkaufen. Tatsächlich, das waren so meine ersten Erfahrungen während der Schulzeit. Und dann habe ich eigene Websites gebaut und dann bin ich immer näher an das Internet rangerückt. Und in 2008 dann die erste richtige Firma mitgegründet, Ecomi, Bewertungssystem im E-Commerce, da viel gelernt, wie man Software as a Service aufbaut, wie man Vertriebsteams aufbaut, wie wichtig es ist, ein gutes Produkt und ein Product Market Fit zu schaffen. Und daraus dann geht's weiter, die Story, Nischen-Online-Shops entwickelt in verschiedensten Nischen. Und da kam uns dann die Idee, hey, wie managt man eigentlich sein Content, wie managt man eigentlich sein Search am besten? Und dann haben wir ein Produkt für uns selber gebaut. Also Bastian, mein Mitgründer und ich haben dann gesagt, hey, da gibt's nichts Vernünftiges, um seine Teams im Content und im SEO zu organisieren. Und haben dann damals noch LinkBird entwickelt. Wir haben uns ja erst dann Schritt für Schritt in Richtung Content Marketing Suite entwickelt. Also wir kommen ja eher aus dem SEO-Bereich, Link-Building-Bereich, aber haben uns dann halt komplett auf den Content-Markt bewegt Richtung Content-Marketing-Suite. Und da haben wir ja mittlerweile ein etwas größeres Produktportfolio. Können wir ja gerne auch gleich mal genauer darauf eingehen, was wir da eigentlich machen. Aber wie du sagst, also wir hatten selber den Schmerz und wollten halt nicht das Ganze mit Excel-Tabellen und Dropbox und E-Mail-Ping-Pong managen, sondern wir wollten das besser strukturieren. Und das gab es noch nicht, also haben wir es gemacht und dann ging es los.
Also genau, da ging es los. Und vor allem für all die, die jetzt zuhören und ein bisschen jünger sind und sich nicht vorstellen können, dass es früher solche Schmerzen gab. Es war in der Tat so, du redest jetzt von ungefähr 2010, ne? Also du redest ungefähr darum, wo das iPhone rauskam, 2007, und dann so das Leben ein bisschen mobiler wurde, aber die gesammelte Marketingmannschaft noch nicht ganz verstanden hat, dass es Mobile gibt, sondern mehr immer noch über Desktop-Varianten ging. Viel Fernsehwerbung war noch in, Plakatwerbung war noch in, also du hast das in der Zeit gemacht, in der eigentlich noch, sag mal, die alte Welt ein bisschen stärker geherrscht hat, und die digitalen Kanäle, so zerfleddert wie sie heute sind, gar nicht so bestückt waren. Also es war ja nicht so, da gab es ja noch nicht so dieses Instagram damals, 2010, hat man ja noch nicht so flächendeckend, hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht, so flächendeckend zu benutzen. Man war ja noch mehr auf dem Desktop, Facebook unterwegs und weinte noch so ein bisschen den Altprogrammen hinterher. Also in der Zeit hast du gesagt, du willst was gründen, was ein bisschen flexibler ist, und du hast zu der Zeit nichts gehabt. Heute ist es ja so, dass Content Hubs wie Sand am Meer da draußen sind. Ne? Jetzt ist die Frage, für die letzten 10, 11 Jahre, die du jetzt mitgekriegt hast mit deiner Firma, die da gegründet ist und skaliert ist, wie erlebst du das, wie verschiebt sich dein USP? Also dein USP war ja damals ganz klar, ne? Du hast einen Content Bird, du hast Content Bird gegründet als Content Hub, offen für alle Kanäle, du wolltest immer API-fähig sein, also über Application Program Interfaces deinen Content nach außen geben, und dann mit der Zeit kam eben andere, die gesagt haben, Mama auch. Und wie hast du das Gefühl, hat sich deine eigene Firma in diesem Kontext, in dieser Branche verändert?
Ja, klar, also natürlich durchlebt ja die Firma, aber auch die eigene Person natürlich dann auch unterschiedliche Phasen in dem Prozess von 10+ Jahren. Ne? Ist ja wie du sagst, damals noch was komplett Neues gewesen, ein Software-as-a-Service-Unternehmen zu gründen in 2010. Also heute ist ja Software-as-a-Service der Standard im Software-Bereich. Wenn jetzt irgendwas Neues gestartet wird, gibt's ja ganz wenig, was noch on-premise irgendwie läuft. Aber früher war es ja schon noch was Besonderes, ne? Also überhaupt zu gründen, ist ja auch mittlerweile etwas offener geworden, die Kultur dahingehend, aber überhaupt zu gründen, dann digital irgendwas zu machen, ja, viele haben sich ja damals noch gefragt, was ist das Internet eigentlich genau? Ja. Und dann eben auch noch Software as a Service, was ja von der Geschäftsmodellarchitektur auch ein sehr eigenes Geschäftsmodell ist. Und da waren natürlich sicherlich viele Learnings dabei, und aber ich glaube, wenn man halt eine erfolgreiche oder ambitionierte, moderne Firma aufbaut, dann ist, glaube ich, immer ganz entscheidend, nah an seiner Zielgruppe und nah an seinem Kunden zu bleiben und sich dann gemeinsam mit den Kunden zu entwickeln. Und so hat sich halt auch immer unser Produkt entwickelt. Also wir haben immer unsere Produkt-Roadmap auf verschiedenen Säulen aufgebaut. Ja, die eine war sicherlich irgendwie unser eigener kreativer Kopf irgendwie, aber mit unserer eigenen Vision. Aber dann haben wir natürlich eben auch geschaut, okay, was brauchen unsere Kunden? Wo haben die eigentlich den größten Schmerz? Wie entwickeln sich die eigentlich? Was macht auch die Konkurrenz, insbesondere dann halt auch in den USA, weil da ja eben immer noch mal ein paar Jahre Vorlauf zu uns dann auch durchaus zu sehen ist. Und dann haben wir eben darin im Rahmen unserer Strategie unseren eigenen Weg dann gefunden. Und hinsichtlich des USPs, also ich glaube, es ist, ich glaube, was wir halt mittlerweile machen, wir sagen ja, produziere Content, der deine Zielgruppe anzieht und konvertiert, weil ich glaube, es geht halt am Ende nicht darum, einfach nur Content zu produzieren und auf seinen unterschiedlichen Kanälen zu verteilen, sondern es geht eben immer darum, Unternehmensziele mit Content zu erreichen und darauf einzuzahlen. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wie können wir das machen? Ja, und das eine ist sicherlich der ganze Bereich unserer Content Operations Software. Also wie können sich Teams besser organisieren, besser Content produzieren und den auf die verschiedenen Kanäle verteilen? Das ist sicherlich eine wichtige Komponente. Aber wir sind dann dahin gegangen und haben gesagt, okay, wir müssen auch noch mehr machen, als nur dabei zu helfen, Content zu produzieren. Und dann haben wir eben Trusted Content beispielsweise, oder das zweite Produkt in unserer Suite, was Unternehmen dabei hilft, Feedback auf ihre Inhalte einzusammeln und diese Inhalte dann eben auch anhand des User-Feedbacks zu optimieren. Und das dritte Produkt ist ContentBird Convert, und das ist dafür da, um aus dem Content heraus Leads zu generieren und Engagement mit der Zielgruppe. Also muss dir so vorstellen, man kann natürlich irgendwie einen Blogpost produzieren, aber mit ContentBird produziert man eben einen Blogpost, der auf Search vorbereitet ist, der eine gute Qualität hat, der die Longtail-Keywords abdeckt, der dann auch noch über Bewertungen kontinuierlich verbessert wird durch das Feedback der Leser, und der dann über ContentBird Convert eben auch noch interaktive Content-Formate in sich trägt, die dann beispielsweise Leads generieren, wie jetzt eine Umfrage oder ein Typ-Check oder ein Produktfinder innerhalb eines Blogposts. Und die Reise muss daher hingehen, dass aus Content eben auch ein Ergebnis auch wird, und das ist eben das, worauf wir uns dann auch fokussieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht leicht, in dem Digital ja, oder im AdTech, MarTech Markt mit internationalen Konkurrenten sich dann auch langfristig immer weiter auch zu behaupten. Das ist nicht die einfachste Geschichte, wenn aus den USA viele Budgets und viele Innovationen dann auch nach Europa kommen.
Gut, muss man fairerweise sagen, die USA, die entwickelt sich ja auch in der Hinsicht ein bisschen schneller weiter, oder kannst du mich auch gern korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber meine Annahme ist, dass die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, mit natürlichem Grund ist, dass die USA in bestimmten Bereichen die Tools mehr lernen können als in Deutschland, weil man natürlich viel, viel offener mit Kundenfeedback umgehen kann, auch viel offener wieder einarbeiten kann. Ist das so oder ist die Annahme korrekt?
Ja, also das mag an der einen oder anderen Stelle stimmen. Für uns ist das jetzt halt nicht immer so extrem relevant. Also es wird in dem Moment jetzt relevant, wenn die ganze Lead-Generierung halt ins Spiel kommt. Mhm. Aber da war es ja auch schon so, dass man ja auch schon vor DSGVO eine gewisse Konformität hatte, ne? Also Double Opt-in, um jetzt irgendwie E-Mail-Adressen einzusammeln. Aber natürlich wird es halt nicht leichter, wenn man eben weniger Nutzerdaten hat, um Analysen auf dem Content dann bereitzustellen. Da kann ich jetzt allerdings nicht sagen, ob das da jetzt für uns der entscheidendste Faktor ist. Allerdings ist es schon natürlich für einige deutsche Unternehmen immer ein Punkt, zu sagen, okay, wir arbeiten lieber mit europäischen oder deutschen Unternehmen zusammen, beziehungsweise die ihre Rechenzentren dann in diesen Ländern dann halt eben betreiben, weil es dann doch an der einen oder anderen Stelle halt die Angst gibt, dass die Daten dann in die USA oder auch sonst wohin wandern. Von daher sicherlich für das Tracking und die Marketingintelligenz jetzt kein Vorteil, aber für Content halt auch nicht immer ganz so schlecht. Und ich glaube, es ist ja gerade diese ganze Datenschutzthematik macht ja Content auch wieder auch ein Stück weit interessant, ne? Wenn man jetzt eben nicht, sinnlos in der Welt herumspammen oder jeden genau targetieren kann, dann muss man eben den richtigen Content produzieren, ne? Sodass die Zielgruppe eben zu mir kommt. Weil wenn ich nicht auf genaue Kriterien targetieren kann im Marketing, dann muss ich eben über die richtigen Themen thematisch abholen und ziehe ja dann meine Zielgruppe an. Deswegen ist der Content durchaus ein guter Weg, um in die Sichtbarkeit in der richtigen Zielgruppe dann zu kommen.
Wer ist denn eigentlich euer Cloud-Partner? Also wo hostet ihr eigentlich?
Naja, wir hosten bei AWS, allerdings in Frankfurt, in der Serverinfrastruktur in Frankfurt. Und das ist so der Status quo bei uns.
Okay. Also ich habe jetzt mal rausgehört, dass ihr einen starken Druck vom amerikanischen Markt bekommt. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wer eure Hauptkonkurrenten sind. Habt ihr die definiert? Können Sie mir sagen?
Ja, also es gibt ja, also letztendlich sehen wir uns mit unserer Positionierung und der Content-Marketing-Suite, die wir aufgebaut haben, schon auch sehr, sehr unique. Ich glaube, es ist ja auch immer, also die Frage nach dem USP ist ja auch immer eine nicht so einfach zu beantwortende. Ich glaube, ein Produkt als solches kann man halt immer irgendwie nachbauen, aber zu einem Angebot einer Firma gehört ja auch immer mehr als nur jetzt das technische Produkt und der Code, ne? Also wir sind ja auch aus der, also die Erfahrung, die aus Kundenprojekten entsteht, die sich in der Roadmap zeigt, die sich in Details des Produkts zeigen, die sich in der Kompetenz der Customer Success Mitarbeiter und so weiter zeigt. Das ist ja auch alles eine Art von USP, ne, die dann für so ein Gesamtpaket dann auch wichtig sind. Aber auf der Konkurrenzseite gibt es einmal natürlich indirekte Konkurrenten, wie jetzt ein Excel, ein Trello, ein Dropbox irgendwie ich baue mir meine eigenen Lead-Gen-Formulare oder interaktiven Content-Formate, das sind so die indirekten Konkurrenten. Dann gibt's auf der Operations-Seite gibt's dann auch direkte Konkurrenten, wie jetzt beispielsweise ein Scompla, die aber eher auf den Konzernbereich gehen für diese Operations, die da etwas, das Ganze noch etwas komplexer machen als wir. Und dann gibt's eben in dem Lead-Gen-Bereich oder dieser Gesamt-Idee, Inbound Content-Marketing zu machen, also was wie HubSpot beispielsweise, die auch immer wieder natürlich auch auftauchen, die allerdings ehrlicherweise dann auch einen anderen Schwerpunkt haben, aber für viele Unternehmen auch ein gutes Produkt natürlich sind. Mhm. Aber für diejenigen, die eben jetzt systematisch strukturiert Content-Welten aufbauen wollen, wie jetzt ein Online-Magazin, um darüber die Zielgruppe anzuziehen und dann auch daraus Leads zu generieren, da haben wir ein ziemlich vollumfängliches Paket gebaut, ja? Was wir auch noch mit der Content Marketing Academy, die wir betreiben, abrunden, wo man halt auch noch sein Team reinschicken kann und innerhalb von 6 Wochen kriegen sie eben die Grundlagen des Content Marketings drauf und Umgang mit unterschiedlichen Softwares gezeigt und können halt dann sofort an die Arbeit gehen.
Ihr seid jetzt, also ihr habt jetzt einen Vorteil, eure Firma hat ein Tool hergestellt, das man ja auch für seine eigene Marketingkampagne nutzen kann. Inwiefern, ganz nach dem Motto Eat Your Own Dog Food, inwiefern nutzt ihr denn euer Tool selber und lernt an euch selbst? Also ich kann mir gut vorstellen, dass eure Kollegen ja und deine Kollegen ganz viel Content Bird natürlich nutzen jeden Tag. Wie hilft euch das im Produktweiterentwicklung?
Ja, genau. Also wir nutzen das natürlich auch selbst und auch da entsteht immer wieder Produktfeedback für unser Produktmanagement, natürlich aus der Nutzung unseres eigenen Teams heraus, weil es kürzere Wege sind, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das Feedback aus unserem eigenen Team irgendwie höher priorisieren als das Feedback eines anderen Kunden. Also wir sehen uns da als ganz normalen User und ist nicht so, dass nur weil wir meinen, das ist jetzt besonders wichtig, dass wir das dann umsetzen, sondern das kommt ganz normal in den Prozess und wird dann auf unserer Roadmap eben berücksichtigt und geschaut, ob das mit dem Feedback der anderen Kunden eben übereinstimmt und dann geht das ganz normal weiter. Aber natürlich ist es nicht schlecht, wenn gerade wenn man eben, also gerade viele Details werden ja nicht immer von Kunden jetzt reported und da ist es dann schon nicht schlecht, wenn man halt einfach selber den Prozess immer mal wieder durchläuft und sieht, an welchen Stellen es vielleicht nicht so rund läuft und von daher ist das, glaube ich, eher der Punkt, so in den Kleinigkeiten dann da auch besser zu werden. Ja. Ja, wie wenn man durch seine Hotellobby als Hoteldirektor läuft, dann fällt das dem Kunden vielleicht auch nicht auf, aber dem Hotelpersonal fällt schon auf, dass die Vase da irgendwie an der falschen Stelle steht, ne? Sozusagen, so würde ich das eher sehen. Das sind eher so die Details, die dann da optimiert werden durch die Arbeit im Team.
Jedes Produkt hat ja irgendwo auch so ein Magic Moment. Ne? Man hat ja immer ein Produkt, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich der Knaller, deswegen muss ich das Produkt benutzen. Was ist für dich der Magic Moment bei Content Bird? Wo würdest du wirklich sagen, wenn man das gemacht hat, dann kommt so ein Klick und sagt, geiler Scheiß, das würde ich gerne weiter benutzen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das gibt's wir haben ja diese 3 Produkte, also Operations, Trusted und Convert. Und bei Operations würde ich sagen, es ist der Moment, wenn man es richtig benutzt hat und ein Budget für den Content hinterlegt hat und der dann einen positiven Return on Investment generiert, dieser Content. Ne? Also das ist sicherlich so ein Magic Moment, weil da haben wir unterschiedliche Herangehensweisen, aber beispielsweise kann man halt ein Budget für die Content-Produktion hinterlegen und kann dann anhand des generierten Traffics errechnen wir eben einen Wert, den dieser Content generiert hat und sobald der einen positiven Return hat, ist das sicherlich ein cooler Moment. So, das würde ich sagen, ist einer der Magic Moments in der Operation-Software. Bei der Trusted Content ist es sicherlich ein Magic Moment, wenn eben ein Content ganz viele 5-Sterne-Bewertungen bekommt, ne? Weil sich da auch die Teams, die dann den Content produzieren, natürlich entsprechend dann auch gewertschätzt fühlen und sich auch freuen. Und bei Convert ist es sicherlich der Magic Moment, wenn man halt Leads generiert, den ersten Lead generiert, ne? Also weil in dem Moment, wenn jetzt mein Blog noch keine Leads generiert hat und ich roll dann eben Convert aus und habe dann überall jetzt beispielsweise, jetzt mal ein ganz plakatives Beispiel, so ein Hundemagazin, welcher Hundetyp bist du? Und darüber generiere ich dann auf einmal Newsletter-Abonnenten, dann ist das sicherlich ein Magic Moment.
Und ihr habt ja noch ist ja noch ein Teil der Automatisierung dabei, weil den Lead, den ich generiere, der landet ja irgendwo ins CRM.
Genau. Ja. Genau.
Habt ihr da irgendwelche, ich gehe davon aus, jedes CRM, das irgendwie API-fähig ist, kann ich an euch andocken, das ist ja nicht das Problem. Welches CRM nutzt ihr denn eigentlich für euer Content Bird?
Jetzt auf der Unternehmensebene?
Ja.
Genau, also ja, wir arbeiten mit Salesforce. Das arbeiten einfach, weil wir das damals, also die ehrliche Geschichte dazu ist, wir kannten das einfach damals und haben das schon in den Companies davor genutzt und haben das dann auch bei Content Bird einfach wieder eingeführt. Aber es gibt natürlich auch große Vorteile bei Salesforce. Es ist sehr, sehr individualisierbar. Man kann halt am Ende alles damit machen. Aber es ist natürlich auch ein hochpreisiges, durchaus hochpreisiges CRM. Mhm. Aber es ja, erfüllt auch seinen Zweck. Also es, man stößt halt nicht an Barrieren oder sehr selten an Barrieren. Und bei uns ist das CRM halt auch sehr zentral im Unternehmen verankert. Also da läuft jetzt nicht nur Customer Relationship Management drüber, sondern da laufen auch die ganzen Vertriebszahlen und Erfolge, die Intelligenz der einzelnen Kunden, die in uns, die mit uns arbeitet. Also da sind solche Customer Health Scores drin, wie oft loggt sich der Kunde ein und so weiter. Also da sind ganz viele unterschiedliche Informationen und Daten, die bei uns in Salesforce am Ende zusammenkommen, sodass dann letztlich Marketing, Customer Success und Sales, sodass die halt eben und teilweise sogar Produkt, dass die eben eine zentrale Stelle haben, mit der sie dann bestmöglich, so gut wie die Datenqualität eben ist, aber dann da bestmöglich zusammenarbeiten können.
Ja, wir als Kühlhaus arbeiten mit Microsoft Dynamics, mit ContentBird und Microsoft Dynamics und das funktioniert auch entsprechend gut und fluffig, kann man sich nicht beschweren. Also nur damit das Feedback auch von der anderen Seite kommt, es ist dann auch egal, ob du ein Salesforce nutzt oder Microsoft Dynamics oder ein anderes CRM, solange die APIs da sind und das CRM nicht irgendwo im Intranet verschwunden ist, ist das alles vollkommen in Ordnung.
Ja, ihr arbeitet ja auch mit ContentBird, stimmt.
Ganz genau. Wir arbeiten mit ContentBird, sind auch sehr zufrieden damit. Ich kann mich nicht beklagen. Selbst sehr ich gut. als kompletter System nicht so möger, ich mag es ja nicht so gern, neue Systeme irgendwie benutzen, konnte mich wirklich nicht beschweren. Also eingeloggt, zack, intuitiv, losgelegt. Also UI ist sehr intuitiv, hat alles wunderbar funktioniert, kollaboratives Arbeiten klappt auch. Also als Nutzer kann ich sagen, ich bin zufrieden mit ContentBird, von meiner Sicht.
Ja, das freut mich.
Das ist schon mal gut. Jetzt, ihr seid gewachsen in den letzten 12 Jahren. Mit wie viel habt ihr angefangen? Wie viel seid ihr jetzt?
Mitarbeiter, oder?
Ja.
Na, angefangen haben wir zu zweit.
Genau.
Und genau. Und jetzt sind wir so all in um die 30.
Okay, schön.
Genau. Das heißt, ihr habt also wir haben ja wir haben ein Büro in Berlin.
Ja.
Wir haben ein Büro in Köln und wir haben ein Büro in Ho Chi Minh. Und genau, und da sind wir so ungefähr zusammen um die 30.
Das ist auch eine schöne Größe. Das heißt, dieser riesige Wachstumsschmerz, den habt ihr noch nicht gehabt.
Ja, genau. Also wir letztlich muss man ja auch sagen, wir sind ja ein Software-as-a-Service-Geschäft. Also wir skalieren ja jetzt nicht unbedingt über die Anzahl an Mitarbeitern, sondern wir skalieren ja über die Anzahl an Software-Usern. Das ist ja unser Wachstumsmotor. Ne? Wir müssen ja, also die Mitarbeiter sind bei uns ja nicht dafür da, um die Leistung zu erbringen, sondern eigentlich um das Produkt weiterzuentwickeln, neue Kunden zu gewinnen und die Kunden, die da sind, natürlich auch dann, das könnte man jetzt auch als Leistungserbringung bezeichnen, bestmöglich dann zu betreuen. Aber genau, wir sind da ja schon auch in unserem Fokus, den wir da produktseitig und auch geografisch legen, schon dann ja auch eher noch in einer Nische unterwegs. Ne? Also es ist jetzt nicht der absolute Massenmarkt, sondern es ist schon eine Speziallösung, ne? würde ich mal sagen. Ja.
Also ich habe jetzt rausverstanden, wie ich dich jetzt einschätze, du bist ein Zahlenmensch, du liebst es ja, ich glaube, du liebst es sehr, Dashboards zu sehen, wenn du siehst, die Zahlen steigen nach oben, Leads kommen rein, der Umsatz geht. Das ist bei dir so wirklich ein Glücksgefühl, oder? Das ist so dein, Dashboard ist so deins, ne?
Ja, Excel auch. Also,
Excel auch?
Genau. Nee, auf jeden Fall. Ich bin schon sehr, sehr zahlenaffin auch, aber nichtsdestotrotz, klar, Zahlen sind ja immer das Ergebnis der geleisteten Arbeit und es macht natürlich mehr Spaß, wenn die Zahlen dann auch gut aussehen, weil was nicht so viel Spaß macht, ist natürlich die ganze Zeit zu leisten und die Zahlen sehen halt nicht gut aus.
Ja, klar.
Deswegen ist das halt einfach ja der sinnvolle Rückfluss, aber genauso gut, also Zahlen sind eine Sache, aber genauso wichtig ist halt auch der qualitative Austausch im Team und mit Kunden, genau. Und das Produkt selber zu verstehen und das Produkt auch zu mögen, ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Teil.
Absolut. Wo wir jetzt auch zum Kern der Sache kommen, Inhalt. Letzten Endes ist es ja so, dass ihr ein schönes Tool zur Verfügung gestellt habt, das so den Workflow jetzt optimiert und ich jetzt sehr leicht meinen Inhalt in die Welt pusten kann und sehr schnell Daten rauskriege, was denn mit dem Inhalt passiert in verschiedenen Kanälen. Das Problem ist ja natürlich jetzt Inhalt selber generieren. Also ne, du weißt ja, der berühmte Bill Gates hat in den 90ern schon gesagt, Content is King und dieser flache Spruch, der dann auch durch alle digitalen Dörfer getrieben wurde, hat ja trotzdem was Wahres an sich. Wo siehst du denn gerade heute noch 2022 die Herausforderungen in den Marketingabteilungen? bezüglich Content, wird das noch vernachlässigt zu einem zu großen Teil für dich oder hat man mittlerweile schon gelernt?
Ja, also genau, die grundsätzlich ist ja Content ein Stück weit Kern der Digitalisierung auch, ne? Also ohne Content kann ich ja im Prinzip gar nicht digital sichtbar werden. Und ja. Am Ende ist ja dann auch alles irgendwie Content, muss man ja auch wieder so sagen. Deswegen glaube ich jetzt die Zeiten, in denen jetzt Unternehmen eine Visitenkarte als Website gemacht haben, sozusagen, die gab es ja auch mal. Ja. Das ist meine Visitenkarte. Ich glaube, das hieß sogar früher noch so, meine Online-Visitenkarte. ich glaube, die sind schon so ein Stück weit natürlich vorbei. Aber nichtsdestotrotz, gibt es bestimmt immer noch, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es halt in vielen Bereichen trotzdem noch nicht holistisch genug gedacht und auch angegangen. Also, weil es ist halt wenig zielführend, wenn ich jetzt eine digitale Visitenkarte habe und dann irgendwie versuche, auf Social Media mit irgendwelchem Content irgendwie in die Sichtbarkeit zu kommen. Ne? Also ich glaube, ich muss halt eben schon überlegen, wie kann ich das Ganze halt holistischer und strategischer halt auch angehen. Und wir sagen halt immer, einmal die Woche einen Social Media Post zu machen, ist halt auch jetzt noch kein Content-Marketing-Strategie. Ne? Das ist halt eben ist halt ein Kanal, auf dem ich dann irgendwie aktiv werde. Aber ich muss mir ja schon systematisch überlegen, welche Themen möchte ich eigentlich besetzen, also wo möchte ich innerhalb meiner Zielgruppe sichtbar werden, welche Themen sind das und wie kann ich dann diese Themen eben in Content verwandeln und auf welchen Kanälen möchte ich dann mit diesem Content auch in die Sichtbarkeit kommen. Und dann ganz wichtig auch immer hinten raus zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel jetzt dieses Contents und geht es jetzt irgendwie darum, damit Sichtbarkeit aufzubauen? Geht es da jetzt darum, Vertrauen mit aufzubauen? Geht es da jetzt darum, aber wirklich Leads oder Conversions zu generieren? Das sind ja ganz unterschiedliche Ziele, über die man sich Gedanken machen muss. Ja? Also wenn man jetzt ein Online-Magazin aufbaut, dann glaube ich, sollte man halt ein anderes Ziel verfolgen, als wenn man jetzt einen Facebook-Post verschickt. Das sind so zwei unterschiedliche Ziele. Ja? Bei dem Online-Magazin geht es ja eher darum, in der Regel eine organische Sichtbarkeit in den Suchmaschinen aufzubauen. Deswegen muss ich den Schwerpunkt dann darlegen. In Social habe ich eine ganz andere Dynamik. Ne? Natürlich kann ich da meine Blogposts oder Magazinposts irgendwie verlängern, aber ich habe trotzdem eine ganz andere Dynamik auf den einzelnen Social-Media-Netzwerken und so weiter. Und ich glaube, das ist, glaube ich, schon die große Herausforderung, da eben eine Strategie zu haben, die dann am Ende halt aber auch Ergebnisse erzielt, ne? Die dann am Ende auch messbar ist die auf die Unternehmensziele einzahlt, weil Content allein reicht halt nicht. Content muss halt auch Ergebnisse erzielen, ne? Das ist halt am Ende des Tages schon wichtig und muss auf irgendwas einzahlen. Und ich glaube, da ist sicherlich noch viel möglich, ne? In den Unternehmen sich da halt die entsprechenden Gedanken zu machen.
Ja, was ich auch beobachte, ist also bei B2C-Unternehmen, die auch B2C-E-Commerce machen und direkt zum Endkunden verkaufen, ich habe manchmal das Gefühl, da ist es halt auch notgedrungener, dass man gute Inhalte hat und Leute zu der Homebase zurückwandern lässt. Also alle sollen bitte zu meinem Onlineshop wandern und durch Informationsschnipsel da draußen. Schaffe ich das irgendwie auch, sie anzulocken und dann die Conversion-Rate beim Onlineshop zu erhöhen? Ich glaube, ich habe das Gefühl, zumindest sehe ich das draußen, dass das auch bei Kleinst-Onlineshops bereits ganz gut ankommt und die Neugründer von kleinen Online-Shops auch sehr intuitiv clever drauf eingehen und dann auch vielleicht auch gelernt durch andere Vorbilder das schon sehr gut machen, ohne dass man die groß schulen muss. Was ich aber andererseits beobachte, ist, dass bei B2B-Unternehmen, und da reden wir vor allem im traditionellen Bereich, dass dort die Notwendigkeit einer guten Content-Strategie des Öfteren gar nicht notwendig war, weil ja B2B-Unternehmen ihre Händler meistens haben, die dann ihre Produkte weiter an den Endkunden verkaufen und ich dann eigentlich nur meinen Vertrieb immer geschult habe, dass wir auch gute Deals machen und dann WKZs und was auch immer, sodass dann eben die Paletten schön zu den Händlern fließen und ich eigentlich auf meinen Content nicht so angewiesen bin und man dann diese B2B-Unternehmen-Webseiten sich betrachtet und die dann schon sehr aussehen wie in den guten alten Filmen, wenn so ein trockener Busch über die Straße weht. So hat man das Gefühl bei den Webseiten, weil es ist nämlich egal, mein Geld kriege ich über die Händler rein.
Ja, genau. Also ich denke auf jeden Fall, das beobachten wir auch, dass der, also in den Studien, die da durchgeführt werden, wir machen da auch immer so regelmäßig Umfragen, sehen natürlich auch viele B2B-Marketer Content-Marketing als höchst relevant an. Aber Nichtsdestotrotz haben, glaube ich, die B2B-Unternehmen schon noch weitaus mehr Aufholbedarf als viele im B2C. Dabei ist das ja genau da, glaube ich, ja auch die große Herausforderung, auch die große Chance für viele B2B-Unternehmen, ja, weil jetzt unbedingt der Door-to-Door oder der Autobahnvertrieb oder der die Messe, das kann ja nicht der einzige Kanal bleiben, über den dann B2B irgendwie wächst. Und ich glaube, die B2B-Unternehmen, die das halt verstehen, dass sie über Content und über Digitalisierung eben an ihre Zielgruppe rankommen und hoch qualitative Leads ja auch für ihre Vertriebsteams generieren, ich glaube, die werden halt über kurz oder lang einfach durch die Effizienzgewinne natürlich da weitaus stärker wachsen können, ne? Weil, ja. Weil die haben ja zwei große Vorteile. Also A, werden sie gefunden überhaupt, und auch B2B-Entscheider googeln ja mittlerweile eigentlich alles und fangen ihre Recherche ja online an. Das ist ja auch schon zigfach untersucht, dass ja auch im B2B letztendlich die Recherche online beginnt. Und dann wären natürlich diese Unternehmen sichtbar. Und B, letztendlich haben sie natürlich auch einen viel, viel effizienteren Vertriebsprozess, ne? Als jetzt immer den klassischen Vertriebsweg mit sich Mittelsmännern dann auch teilweise dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu wählen. Also im B2C hat man es ja mit Direct-to-Consumer ja auch nochmal gesehen, dass auch da eben nochmal noch effizienterer und kürzerer Weg auch möglich ist, ne? Also und ich glaube, im B2B ist es auch nicht utopisch, dass irgendwann komplexe B2B-Produkte über Websites verkauft oder zumindest eben eine sehr konkrete Lead-Anfrage mit einem sehr konkreten Sales-Prozess dann stattfinden. Ne? Also ja. Deswegen glaube ich, riesige Chance für viele B2B-Unternehmen, gerade weil die Produkte erklärungsbedürftig sind. Das ist auch ein Credo, was wir immer wieder sagen. Content-Marketing oder Content ermöglicht eben auch, das Beratungsgespräch zu digitalisieren. Ne? Also ich kann halt das ganze Know-how, was mein Vertriebsteam, was mein Kundensupport-Team, was die eben haben an Know-how, wenn ich das jetzt eben in digitalen Content umwandle, dann ist richtig Musik für mein Unternehmen drin, ne? Weil ich natürlich als Experte wahrgenommen werde, Sichtbarkeit aufbaue und diese Expertise ja dann auch skalierbar mache, ne? Weil der Vertriebler kann eben nur mit einer Person sprechen, aber das YouTube-Video, der Podcast, wie wir es jetzt hier gerade machen, der kann halt eben mit hunderten Personen gleichzeitig kommunizieren, und das glaube ich, ist ja die große Chance, diese Expertise zu digitalisieren.
Absolut, vollkommen richtig. Und um das nochmal zu untermauern, also beim Beispiel wie eine Adidas. Adidas hat in den letzten Jahren jetzt umsatztechnisch oder auch margentechnisch etwas gelitten. Die haben auch verstärkt auf Direktvertrieb jetzt gesetzt. Online-Shop krass ausgebaut, eigene Läden nochmal hochgezogen. Also die haben auch gemerkt, dass sie über die Händler zu wenig Kontakt zu dem Endkunden hatten und jetzt versuchen, durch Direktmaßnahmen wieder direkt an den Kunden heranzukommen. Und das ist letzten Endes durch Technologie, die zum Beispiel ContentBird ja anbietet, mittlerweile einfacher möglich. Man muss ja auch fairerweise sagen, in den 80er, 90ern war das ja gar nicht so leicht möglich. Da war Franchising oder beziehungsweise Händleraufbau der effizienteste Weg, um das zu gestalten, um ganz schnell skalierbar an den Endkunden zu kommen. Jetzt geht's anders. Jetzt kommt man schneller auch durch andere Tools und digitale Tools an die Endkunden heran. Und da beschreibst du genau das, was du gerade beschrieben hast, extrem wichtig, dass man sich das nochmal klar macht und dann nochmal in sich geht und vielleicht auch im Unternehmen Kompetenzen neu aufbaut, die man jetzt nun mal braucht und da einen Lernpfad entwickelt. Also ich finde das unglaublich, das Thema B2B-Content-Marketing unglaublich spannend, weil sich da die nächsten Jahre wirklich was entwickelt. Bei B2C, muss ich offen gestehen, ist der Drop so ein bisschen gelutscht. Ich habe das Gefühl, die haben es alle verstanden. Da passiert doch alles sehr gut und professionell. Da hat man nicht mehr so viel Beratungsbedarf. Wir als Agentur freuen uns natürlich, wenn wir beraten können. Deswegen freuen wir uns über die B2B-Unternehmen viel mehr, weil da noch viel mehr anzufassen ist. Das ist ja auch schön.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was man ja auch sehen muss, ist ja, es gibt ja, im B2B hat man ja in der Regel auch deutlich höhere Warenkörbe, ja, und man hat ja. auch durchaus interessante Customer Lifetime Values im B2B. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat man ja dennoch sehr, sehr viele B2B-Champions, die in einer bestimmten Nische eben dominieren. Und letztlich ist das Internet ja eigentlich der heilige Gral, ne? Weil sie können ja eben innerhalb ihrer Nische, können sie halt ein viel, viel breiteres Publikum als vorher erreichen, und können dann eben weltweit oder in ihrem Land diese hohen Warenkörbe sehr, sehr günstig akquirieren. Also das ist ja eigentlich, ist das ja die größte Chance überhaupt, zu sagen, ich bin der Champion in meiner Nische, in meiner B2B-Nische und ich hole mir jetzt alle Kunden in dieser B2B-Nische. Und das ist ja eine riesige Chance. Und das Internet hat ja dazu geführt, dass sich viele Themen zentralisieren, ne? Also, weil wenn man jetzt mal gemein ist, dann könnte man auch sagen, warum braucht man jetzt noch 10.000 Gitarrenlehrer? Über das Internet kann ich eigentlich den allerbesten Gitarrenlehrer der Welt finden, ne, und mit dem in Kommunikation gehen, jetzt mal als Beispiel, ne, das ist ja, deswegen zentralisiert das Internet ja auf die Exzellenz und wenn dann da eben der beste, der B2B-Champion irgendwo sich befindet, dann ist das eben seine Chance, diese Marktführerschaft zu erreichen und sehr hohe Warenkörbe mit sehr, sehr effizienten Mitteln dann auch zu generieren und das, glaube ich, sollten oder werden auch, denke ich, immer mehr Unternehmen auch im B2B verstehen.
Das wunderbare Schlusswort. Ich finde das fantastisch. Ich wollte nochmal eure zusammenfassen zum Podcast sagen. Also was wir heute gesprochen haben war, es geht hier um Content Bird. Content Bird ist ein Unternehmen, das vor 12 Jahren gegründet wurde. Und Nikolai Kuban, mit dem ich gerade spreche, der ist einer der Mitgründer von zwei Personen, also ist der Co-Founder von Content Bird. Content Bird hat sich zu einem etablierten Content Hub Anbieter entwickelt. Und wir haben darüber gesprochen, wie sich Content Bird entwickelt hat und wo eigentlich ContentBird seine Relevanz findet und finden natürlich heraus B2C, ganz klar, da ist das auch schon sehr rege im Einsatz, B2B eben noch ganz herausfordernd, weil man hier noch ganz viel Dinge neu gestalten muss, die man früher anders gestaltet hat und jetzt vielleicht ein bisschen beim B2C abgucken kann, weil B2B nun mal jetzt durch Technologie eine andere Möglichkeit hat und dann hast du das schön ausgedrückt mit der Zentralisierung der Exzellenz. Das finde ich ganz fantastisch. Und übrigens Zentralisierung der Exzellenz, um das mal nochmal klar zu sagen, ContentBird bietet auch, habe ich bei euch auf Website gelesen, man kann bei euch ein erstes Paket buchen und kriegt dann auch Kundensupport dazu. Das heißt, man ist überhaupt nicht alleine, man kann es jetzt einrichten lassen von euch und ist dann noch dabei. Finde ich gut, hilft auch immens. Da wollte ich nochmal kurz nachhaken beim Kundensupport. Die unterstützen jetzt tooltechnisch. Sind hier auch was so ein bisschen Content? Seid ihr auch im Bereich Content noch dabei oder sagt ihr da schon, nee, da sind wir raus, wir sind einfach nur technisch?
Genau, also wir fokussieren uns auf die Software, auf das Produkt, was den Unternehmen dann hilft, eben mit Content erfolgreich zu werden. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben wir zwei Komponenten, die dabei unterstützen, neben der Software. Also wir haben einmal unser Customer Success Team, was natürlich aus unterschiedlichsten Kunden unterschiedlichste Erkenntnisse generiert, ne? Und die natürlich auch wieder teilt und Erfahrungen sammelt, die dann auch andere Nutzer und Kunden dann auch von denen profitieren können und die dann auch irgendwann natürlich in unserer Roadmap sich wiederfinden. Und auf der anderen Seite haben wir ja unsere Content Marketing Academy, diese 6-wöchige Begleitung in unserem Lernportal mit Videos und Vorlagen und so weiter, wo man eben einfach auf das Handwerkszeug Content und Content Marketing geschult wird. Und dabei helfen wir, aber wir produzieren jetzt keinen Content, sondern die Kunden, die mit unserer Software arbeiten, die haben dann in der Regel intern, extern ihre entsprechenden Content-Produzenten für alle möglichen Formate und bringen die aber auf diese Plattform zusammen.
Und, zum Beispiel die Kudos AG als Agentur, die Content produziert und falls ihr dann eben mit ContentBird arbeiten wollt, dass wir als Tool auch schon selber kennen, was wir selber benutzen und dazu Content kreieren wollt. Stehen wir gern zur Verfügung, einfach anschreiben, überhaupt kein Problem. Nikolai, ich danke dir recht herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder was gelernt. Das ist immer toll. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank. Gleichfalls kann ich nur zurückgeben, Clemens, und freue mich drauf und vielen Dank für die Einladung.
Und das war er wieder, unser Brennstoff. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Nikolai und Clemens. Werft noch einen Blick in die Shownotes und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören!